Deutschlandfunk Interview.
Es soll der große Wurf sein, das neue Reformpaket. So sieht das jedenfalls die EU-Kommission selbst. Eine Neuordnung, eine Neuaufstellung des Medikamentenmarkts, um künftig Engpässe, Versorgungsschwierigkeiten eben zu umgehen, zu vermeiden. Bei der nächsten Erkältungs- und Infektionswelle, die dann irgendwann auch wieder ansteht. Dass nicht wieder Fiebersäfte fehlen, dass nicht wieder Krebsmedikamente fehlen, dass auch wieder mehr in Europa produziert wird, dass die Abhängigkeiten von Fernost, die Abhängigkeiten von den USA abgebaut werden. Passieren soll das unter anderem durch eine Liste besonders wichtiger Präparate, die Lieferprobleme sofort anzeigt und die dementsprechend Vorsorgepläne anlegt. Und neue Medikamente sollen bereits nach 8 Jahren, bislang nach 10 oder 11 Jahren, auch als Generika auf den Markt kommen können. Die Pharmakonzerne widersprechen, protestieren schon jetzt. Am Telefon ist der CDU-Politiker, Arzt und Europaabgeordnete Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller.
Herr Liese, ist ein Hustensaft inzwischen auch eine Art kritische Infrastruktur in Deutschland?
Ja, das muss man leider sagen. Wir haben im letzten Winter dramatische Engpässe von Arzneimitteln erlebt. Ich habe selber erlebt, als ich ausgeholfen habe in der Kinderklinik, in der ich früher gearbeitet habe. Da gab es Kinder, die waren nur deshalb auf der Station, obwohl die Station eh überfüllt war, weil ein Antibiotikasaft nicht vorhanden war und die Kinder deshalb eine Infusion bekommen mussten. Das darf in einem reichen Land wie Deutschland, in einem reichen Kontinent wie Europa nicht passieren.
Es ist ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa passiert. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, im Gespräch auch mit den Kollegen?
Ja, in der Tat, es gibt Länder, bei denen das Thema noch gravierender ist. Wir hatten diese kurzfristigen Engpässe. Es gibt Krebsmedikamente, die nach Ansicht von Experten absolut hilfreich und notwendig sind. Die gibt es überhaupt nur in 4 Ländern der Europäischen Union oder 5 Ländern. Und die werden in kleineren osteuropäischen Staaten überhaupt nicht auf den Markt gebracht. Und ich glaube, auch das ist ein Skandal. Wir sollten einen europäischen Binnenmarkt für Arzneimittel haben und die Regeln sollten so sein, dass es sich auch lohnt, die Menschen in allen Mitgliedstaaten zu versorgen.
Wer ist dafür verantwortlich, dass das nicht passiert in diesen osteuropäischen Ländern?
Das ist ein gefährlicher Mischmasch zwischen wirtschaftlichen Interessen der Industrie, aber auch Entscheidungen der Mitgliedstaaten. Oft werden formale Gründe vorgeschoben, warum man den Patientinnen und Patienten diese Medikamente nicht anbietet. Und ich glaube, es muss sich mehr lohnen für die Industrie, das in allen Mitgliedstaaten zu machen. Und die Mitgliedstaaten selber müssen auch die richtigen Entscheidungen treffen für die Gesundheit und keine falsch verstandene Sparsamkeit.
Müssen Sie uns genauer erklären noch einmal. Sie sagen, die Industrie spielt da auch mit, dass diese Medikamente nicht vorhanden sind beziehungsweise dort nicht zu kaufen sind oder verschrieben werden können. Warum hat die Industrie kein Interesse, mehr Medikamente zu verkaufen?
Ja, es geht natürlich um den Preis. Und da ist die Frage, welcher Preis wird von den nationalen Gesundheitssystemen erstattet? Und das ist natürlich eine Frage, die im Zusammenspiel zwischen der Industrie und den Mitgliedstaaten stattfinden muss. Und viele Mitgliedstaaten stellen dann auch künstliche Hürden auf und sagen, ja, wir würden ja gerne, aber das und das muss noch erfüllt werden. Das Ganze geht zu Lasten der Patienten. Und die Regeln sind natürlich auch noch nicht so. Das gehört auch dazu, dass man unkompliziert und schnell in allen 27 Mitgliedstaaten vermarkten kann. All das muss besser werden.
Können Sie uns ein paar schwarze Schafe aus Ihrer Sicht nennen? Welche Länder, welche Regierungen blockieren dort, um ihre eigene Bevölkerung, gegebenenfalls ja auch Touristen, entsprechend zu versorgen mit den Möglichkeiten, die ja generell auf dem Markt sind?
Ja, bei den Krebsmedikamenten, wo ich das Thema eben angesprochen habe, ist es so, dass es überhaupt nur in 4, 5, 6 Mitgliedstaaten alle Krebsmedikamente gibt. Es ist vor allen Dingen Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, selbst in kleineren westeuropäischen Ländern sind manche Medikamente nicht verfügbar. Ich weiß es selbst von einem ehemaligen Kollegen, dessen Frau an Krebs gelitten hat und der musste von den Niederlanden nach Belgien, um ein vom Arzt empfohlenes Medikament überhaupt bekommen zu können. Also es sind vor allem osteuropäische Länder, aber es gibt auch in Westeuropa Ich würde nicht sagen schwarze Schafe. Es gibt die falschen Prioritäten. Ja. Natürlich kostet das alles Geld, aber die Frage ist, wie viel ist einem ein Menschenleben wert?
Wird jetzt viele wundern, wenn Sie sagen Niederlande, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ein Land, was ja durchaus über finanzielle Möglichkeiten verfügt. Wie kommt das?
Ja, es geht nicht immer nur um die Frage, habe ich überhaupt Geld, steht Geld zur Verfügung, sondern wie gezielt wird das eingesetzt? Und natürlich muss man nicht jedes Medikament, was neu auf den Markt kommt, finanzieren. Wir haben in den letzten Jahren schon eine gemeinsame Nutzenanalyse in Europa durchgeführt, um klarer zu unterscheiden zwischen wirklichen Innovationen und Scheininnovationen. Wir brauchen nicht den 27. Blutdrucksenker, aber neue Krebsmedikamente zum Beispiel sollten, wenn irgend möglich, allen Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen. Nochmal, das ist teuer, aber die Frage ist, wie viel ist uns ein Menschenleben wert?
Mhm. Wenn Sie sagen, auch die Wirtschaftsinteressen spielen da eine Rolle, die Pharmakonzerne, die dafür verantwortlich sind, was, wo, wie produziert wird und wie teuer das Medikament ist, natürlich in Absprache mit den Regierungen bzw. mit den nationalen Behörden, die die Preise ja zum Teil auch festlegen. Wie viel Druck können Sie auf die Industrie ausüben? Sie, also in Form von EU-Parlament und Europäischer Union allgemein, um die Pharmaunternehmen zu zwingen, überall hinzuliefern in Europa?
Ja, ich sage mal, in der Pharmaindustrie arbeiten Menschen. Die meinen es eigentlich gut. Die wollen wirklich den Menschen helfen, neue Therapien auf den Markt bringen. Aber im Hintergrund sitzt natürlich auch immer jemand, der guckt sich die Zahlen an und dann gibt es die Shareholder, die sagen, es muss natürlich am Ende profitabel sein. Wir investieren nichts in einen Bereich, wo am Ende kein Geld bei rauskommt. Deswegen haben wir leider auch keine neuen Antibiotika seit 20 Jahren. Und deswegen haben wir auch nicht die Verfügbarkeit in allen Mitgliedstaaten. Und deswegen haben wir viele Scheininnovationen, weil man durch Blutdrucksenker natürlich mehr Geld verdienen kann als durch Medikamente gegen seltene Krebsarten.
Das bedeutet, es geht mehr ums Geschäft als um die Gesundheit.
Ja, ich glaube, das ist normal. Wenn jemand im Hintergrund sitzt und sagt, ich muss doch am Ende Geld verdienen. Ich kann doch nicht Geld dazu tun, wenn ich ein Medikament auf den Markt bringe. Deswegen ist es unsere Verantwortung als Politik, den Rahmen so zu setzen, dass sich die wirklichen Innovationen, die dann auch überall zur Verfügung stehen, lohnen. Die Pharmaindustrie hat diesen Vorschlag kritisiert und an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, ist er auch verbesserungswürdig. Aber die Grundidee des Vorschlags ist, dass man mehr Geld bekommt, wenn man eine wirkliche Innovation auf den Markt bringt, dass man mehr Geld bekommt, wenn man ein neues Antibiotikum entwickelt, weil wir da ein Riesenproblem haben. Über 30.000 Menschen sterben jedes Jahr, weil Antibiotika nicht mehr wirken. Und dass man auch mehr Geld bekommt, eine längere Marktexklusivität, sodass die Generika später auf den Markt kommen, wenn man in allen 27 Mitgliedstaaten das Medikament anbietet. Und das ist der richtige Weg, den Rahmen so zu setzen, dass sich das lohnt, was die Gesellschaft erwartet. Und dass wir eben nicht Scheininnovationen haben.
Diese, mit mehr Geld meinen Sie, dass die nationalen Behörden, die darüber entscheiden, also bei der Preisfindung sagen, ja, ihr dürft das Medikament jetzt nur als Beispiel doppelt so teuer verkaufen wie bislang, weil es neu ist, weil es innovativ ist. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Die Preisbildung ist in der Tat eine nationale Aufgabe, aber wir haben europäische Analysen, wie wirksam das Medikament ist. Was ich jetzt gemeint habe, ist die Frage, wann können billige Nachahmerprodukte, Generika auf den Markt kommen.
Das war der zweite Teil. Da haben wir es aber jetzt so verstanden, dass die Generika viel früher im Grunde in Aktion treten können, nach 8 Jahren, anstatt jetzt nach 10 oder 11 Jahren.
Ja, viele Kritiker aus der Industrie haben einen Vorschlag gesehen, der vor einigen Wochen an die Öffentlichkeit gekommen ist, aber das ist nicht der endgültige Vorschlag. Der endgültige Vorschlag sieht so aus, dass zwar, wenn keine zusätzlichen Anforderungen erfüllt werden, also nicht Vermarktung in allen Mitgliedstaaten, keine besondere Innovation für eine Therapie, wo es bisher gar nichts gibt, dann wird der Schutz vor Generika verkürzt. Aber wenn ich alle diese Anforderungen erfülle und dann noch ein neues Antibiotikum auf den Markt bringe, dann kriege ich sehr, sehr viel mehr Schutz. Also es ist eine Differenzierung und die ist wichtig, damit wir das Geld gezielt ausgeben dafür, wo es notwendig ist. Mehr Gesundheit für das gleiche Geld, würde ich mal sagen. Also eine Modulierung, eine Differenzierung und nicht mehr one size fits all, Also das ist, glaube ich, schon ein guter Ansatz. Im Detail werden wir daran arbeiten in den nächsten Monaten.
Das heißt, die Unternehmen können mit guten Produkten, gut jetzt in Anführungen, also innovativ, qualitativ neu, mit einer angemessenen Bewertung eben mehr Geld verdienen als jetzt.
Das ist so. Also wenn man das Gleiche macht, was andere auch schon machen, dann gibt es weniger Schutz. Aber wenn man erstens eine besonders gute Innovation hat, im Extremfall ein neues Antibiotikum und auch in allen 27 Mitgliedstaaten zumindest ernsthaft den Versuch macht, es zu vermarkten, dann kann man dabei deutlich besser abschneiden. Und das ist der Rahmen, den wir setzen müssen.
Jetzt müssen wir
die Gesetze so machen, dass wirklich was Gutes für die Gesellschaft dabei rauskommt.
Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Zeit achten. Dennoch die Frage zum Schluss, also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, also mehr für gute Produkte. Ist das der Schlüssel zur Lösung des Defizits?
Das ist ein Teil des Schlüssels. Das Thema mit der Knappheit zum Beispiel von Antibiotikasaft will die Kommission durch andere Maßnahmen angehen. Da sind gute Ansätze drin. Ich glaube aber, auch das müssen wir noch verbessern. Das Thema ist so gravierend, das betrifft ja praktisch jeden Bürger, jede Bürgerin. Da müssen wir noch nachlegen in den nächsten Wochen.
Da haben wir eine halbe Minute noch dafür, wenn Sie das kurz erläutern. Was schlagen Sie vor?
Ich glaube, was das Hauptproblem ist, dass bei den Ausschreibungen in den letzten Jahren, und das ist erstmal eine Aufgabe der Mitgliedstaaten, aber die Europäische Kommission muss da auch einen Vorschlag machen, da gab es nicht das Kriterium Verfügbarkeit. Es war egal, ob man in China produzierte und überhaupt keine Gewissheit hatte, dass es da auch auf Dauer funktioniert. Es muss sich wieder lohnen, in Europa zu produzieren. Mhm. Es muss sich lohnen, auch mehrere Standorte zu haben. Und das ist in dem Vorschlag angelegt, aber noch nicht gut genug formuliert.
Der CDU-Europapolitiker und Gesundheitsexperte Peter Liese bei uns im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch. Haben Sie noch einen guten Tag.
Gerne.